Ludwig van Beethoven. Bleivergiftung, Leberzirrhose mit wiederholter Ikterus-Episode bei genetischer Prädisposition für Lebererkrankung. Hepatitis B. Ab dem 22. Lebensjahr immer wieder kolikartige Bauchschmerzen, Diarrhöen, blutige Durchfälle. Taubheit, Beginn ab dem 27. Lebensjahr, schleichend progredient, zunächst linksseitig, später beidseitiger Hochfrequenzverlust, Tinnitus, schlechte Sprachdiskrimination. Komplette Taubheit ab dem 36. Lebensjahr.
Das sind wirklich so einige Leiden. Wir denken bei Beethoven immer nur vor allem an seine Taubheit. Aber Michael, was meinst du, was hat ihn am meisten gequält?
Also er hat ja schon seit früher Jugend immer Bauchschmerzen gehabt, chronische. Die haben ihn sicher lebenslang gequält. Die wurden dann noch schlechter durch Krankheiten, über die wir nachher noch sprechen. Aber ich glaube, dass die Taubheit letzten Endes für einen Komponisten das Schlimmste sein muss. Die selbst komponierte Musik, diese Vorstellung in seinem eigenen Kopf zu haben, aber nicht hören zu können. Das stelle ich mir schrecklich vor.
Takt und Therapie, Krankheiten der großen Komponisten. Wir untersuchen das mal genauer. Wir, das sind Dr. Michael Gelden, Arzt und Musiker. Und ich bin dabei, Ines Pasch, Redakteurin und Autorin in SWR Kultur. Früher sind Kranke auch an den Therapien gestorben, sagt Michael. Also fragen wir uns, wie sahen sie aus, diese Therapien? Was wurde da gemacht? Was wurde falsch gemacht? Und vor allem, wie würde man diese Krankheiten heute behandeln? Paganini, Mendelssohn, Ravel und heute eben Beethoven. Könnte man ihre Krankheiten heute heilen? Wie würden sie heute medizinisch behandelt? Welche Möglichkeiten gibt es? Und ebenfalls interessant, was haben die Krankheiten mit den Komponisten gemacht? Wie haben sie den Menschen verändert? Und würde ihre Musik sogar anders klingen, wenn sie diese Krankheiten nicht gehabt hätten? Bei Beethoven ist es, glaube ich, eindeutig, oder? Hörend hätte er bestimmt andere Musik geschrieben, oder was meinst du, Michael?
Das ist eine ziemlich schwierige Frage. Also die Spätwerke von Beethoven, das ist ja Musik, die weit über das hinausgeht, was die Zeitgenossen so geschrieben haben. Und das kann natürlich auch Ausdruck eines besonderen Genies sein. Wir kennen das ja von uns selber. Wenn wir Musiken immer wieder hören, werden sie uns irgendwann fad. Und dann beginnt man sich an Musiken zu gewöhnen, die gar nicht so gewöhnlich klingen. Ich erinnere mich noch, als ich ein Kind war, fand ich Schostakowitsch und Prokofjew irgendwie schräg. Heute finde ich das wunderbar melodisch und unglaublich interessant.
Man muss ja davon ausgehen, dass er andere Musik gar nicht hören konnte. Das heißt, er hat wirklich in seinem eigenen musikalischen Kosmos gelebt. Das ist jetzt Musik aus einer ganz späten Zeit von Beethoven, eines seiner allerletzten Werke. Ludwig van Beethoven, ein Ausschnitt aus seinem Streichquartett Opus 135. Das war fast schon unverständlich für seine Zeitgenossen, die kamen da gar nicht mehr mit. Beethovens Taubheit als Reise in eine vollkommen entlegene musikalische Sphäre. Aber diese Taubheit, er ist noch jung, als er merkt, dass er sein Gehör verliert, gerade mal 27 Jahre alt. Wie ging das vor sich, Michael? Weiß man das heute? Beide Ohren gleichzeitig, schleichend? Was weiß man darüber?
Man weiß relativ viel darüber. Es gibt genetische Erkrankungen, die zur Taubheit führen. Da weiß man, dass er sowas nicht gehabt hat. Es gibt Verknöcherungen des Mittelohrs. Das weiß man schon aus der Obduktion, die nach seinem Tod stattfand, dass er das nicht gehabt hat. Und es gibt eine Sache, die man ganz genau belegen kann, nämlich eine Bleivergiftung, die er sich zugezogen hat, praktisch lebenslang schleichend und die immer schlimmer wurde. Und die führt eben zu Nervenfunktionsstörungen, zu einer Polyneuropathie und auch zu neurologischen und Schäden im Gehirn. Und die erzeugt Schäden eben auch des Hörnervs. Und sehr wahrscheinlich ist er daran ertaubt.
Und jetzt die Frage, hätte man das heute behandeln können, seine Taubheit?
Also den Verlust des Hörens, den hat er selber ja bemerkt ab 1800. Und wenn er heute gelebt hätte, wäre er zum Ohrenarzt gegangen und er hätte dann geschaut, woran kann das liegen. Man hätte eine Blutuntersuchung gemacht, man hätte sich gefragt, wie ernährt er sich, was macht er denn so im Leben und wäre dann wahrscheinlich irgendwann darauf gekommen, dass hier Blei eine Ursache spielt. Und das kann man behandeln. Man kann eine Bleiüberladung, Bleivergiftung, Fachwort Saturnismus, kann man behandeln, indem man mit bestimmten Substanzen, die man intravenös verabreicht, das Blei bindet und zum Ausscheiden aus dem Körper bringt. Und da hätte man es aufhalten können. Weil Schäden, die eingetreten sind, neurologischer Natur, also Nervenschäden, kann man in aller Regel nicht rückgängig machen, aber man kann eben das Fortschreiten aufhalten.
Jetzt zu der Bleivergiftung. Woher kam die? Weil man früher einfach überall Blei verwendet hat wahrscheinlich.
Ja, Blei in der Trinkwasserversorgung, das spielte damals noch nicht so eine Rolle, weil es ja keine Wasserleitungen in den Häusern gab. Was damals eine Rolle spielte, war Wein. Wein wurde gesüßt mit Bleizucker. Bleizucker ist eine Verbindung, die schon die alten Römer entdeckt hatten, indem sie Traubensaft in Bleigefäßen eingekocht haben und da bildet sich Bleiacetat. Bleiacetat ist ein Salz, was süß schmeckt. Und was dann eben bei den Römern schon Wein, der zu herb oder zu trocken war, süß gemacht hat. Und das hat man gezielt eingesetzt, um Wein, der nicht so mega top war, ein bisschen genießbarer zu machen. Man hat dann irgendwann Mitte des 18. Jahrhunderts auch festgestellt, dass das giftig ist. Aber zu Beethovens Zeit wusste man das noch nicht. Und er hat halt sehr viel Wein getrunken, 2 bis 3 Liter pro Tag, sind berichtet. Also seine letzten Worte waren noch, zu spät, weil es noch eine Weinlieferung kam und er im Sterben lag. Am Bleizucker lag das, diese schleichende Vergiftung mit Blei.
Also hätten ja eigentlich viele Menschen das haben müssen, also alle die, die Alkohol getrunken haben, aber er hat eben besonders viel Alkohol getrunken, darum war es bei ihm eklatanter?
Ja, also er hat viel getrunken und er hatte auch eine genetische Disposition für Lebererkrankungen und das hat sich ja auch das nochmal verschlechtert.
Also die Taubheit war das eine, aber damit ist er ja letzten Endes bis zuletzt irgendwie zurechtgekommen. Er hatte noch viel Schlimmeres. Das haben wir eben ganz am Anfang gehört und das hat ihn letzten Endes auch getötet. Es hieß immer, diese Paget-Krankheit, das sei der Grund für seine Taubheit gewesen. Wie kam er denn auf diese Diagnose und was ist das überhaupt?
Morbus Paget ist eine Knochenstoffwechselstörung, wo aus unbekannter Ursache Teile von Knochen abgebaut werden und an anderen Teilen von Knochenmasse angebaut wird. Es kommt zur Verformung von Knochen und betroffen sind häufig eben auch die Gehörknöchelchen. Das sind 3 winzige Knöchelchen von wenigen Millimeter Länge und weniger als 1 Millimeter Durchmesser im Mittelohr. Und wenn die eben sich verändern oder wenn da Knochenmaterial angebaut wird, dann können die sich nicht mehr bewegen und das führt dann zu Taubheit. Das weiß man aber auch schon eigentlich seit der Obduktion, dass die Gehörknöchelchen eben ganz normal und intakt waren.
Ja, du sagst Obduktion, also man hatte bei Beethoven eine Leiche vorliegen. Das hat natürlich die Untersuchung sehr erleichtert, ne?
Genau, ja. Ist nicht bei allen so.
Beethoven stirbt dann zuletzt im Alter von nur 56 Jahren. Hören wir doch mal seinen Arzt. Es sind Beethovens letzte Wochen.
Erst am 3. Dezember kam er mit seinem nichtswürdigen Neffen vom Lande an. Auf der Hierherreise musste er des schlechten Wetters halber in einem elenden Wirtshause übernachten, wo er sich dermaßen eine Erkältung zuzog, dass er augenblicks eine Lungenentzündung bekam und in diesem Zustande hier ankam. Kaum war diese beseitigt, so zeigten sich auch schon alle Spuren der Wassersucht, die zwar so heftig Überhand nahm, dass er schon am 18. Dezember das erste Mal musste operiert werden, sonst wäre er geborsten. Am 8. Jänner erfolgte die 2. Operation und am 20. Jänner die 3. Nach der 2. und 3. ließ man das Wasser jedes Mal durch 11 Tage aus der Wunde fließen. Allein kaum war die Wunde verheilt, so war der Andrang des Wassers ungeheuer schnell, sodass sich öfters fürchtete, noch ehe es zur Operation kommen könnte, er müsse ersticken. Nun, jetzt bemerke ich, dass der Andrang des Wassers nicht so heftig ist als früher, denn es dürften jetzt, wenn es so fortgeht, wohl noch 8 bis 10 Tage bis zur 4. Operation vergehen. Wie es sich jetzt schon zeigt, so wird aus der Wassersucht eine Abzehrung, denn er ist jetzt schon nur Haut und Knochen. Allein seine Konstitution wird noch sehr lange diesem entsetzlichen Ende widerstehen.
Wassersucht, Michael, das sagt man ja heute nicht mehr. Wie heißt das heute? Ödem wahrscheinlich, oder?
Nee, Ödem ist auch nicht das Richtige. Man sagt Aszites. Und Wassersucht ist eine Ansammlung von freier Flüssigkeit im Bauchraum. Und die entsteht durch ein Ungleichgewicht im osmotischen Bereich. Wenn die Leber nicht mehr genug Albumin, also Eiweiß, produzieren kann, um eben dafür zu sorgen, dass die Flüssigkeiten im Körper in ihren jeweiligen Kompartimenten bleiben. Und dann kommt es dazu, dass sich freie Flüssigkeit eben ansammelt und das ist progredient, also das geht immer weiter. Und es gibt Patienten, die haben dann 8, 9, 10, 11 Liter Wasser im Bauch. Und auch heute noch wird das dann mit, also heute mit einer Nadel und mit einem Beutel steril, damals eben mit einem kleinen Schnitt in die Bauchwand eben abgelassen.
Das ist dann der sogenannte Bauchstich gewesen früher?
Genau.
Und dann floss das Wasser raus praktisch und derjenige wurde schlagartig ganz dünn.
Genau. Es ist so, dass dieses viele Wasser, das ist schon belastend. Das ist einmal ein Gewicht, das drückt auf die Organe. Es ist ja selbst kein Organ, also es fließt auch und schwappt hin und her. Und wie kommt es eigentlich dazu? Die Leber produziert eben nicht mehr genug von dem Protein, weil sie geschädigt ist. Und die häufigsten Ursachen dafür, auch heute noch und auch damals, waren eben Leberzirrhose oder eine Hepatitis durch Viren. Und Beethoven hatte beides.
Um eine Haarlocke oder besser gesagt um mehrere Haarlocken und dazu kannst du noch mehr sagen.
Ja, es gab 2019 eine sehr, sehr große Untersuchung mit diesen Haarlocken und mit der noch existierenden männlichen Linie der Familie von Van Beethoven. Und man hat eben einmal anhand dieser Haarlocken herausfinden können, dass von 7 oder 8 bekannten Beethoven-Locken nur 5 von ihm kommen. Und die berühmteste, die sogenannte Hiller-Locke, Hiller ist ein Komponistenfreund von ihm gewesen, die kommt nicht von ihm, die kommt sogar gar nicht von einem Mann, sondern das ist die Locke einer Frau. Und im Vergleich mit eben den männlichen, noch lebenden Nachfahren der Beethoven-Linie, das sind keine direkten Nachfahren, sondern das sind Nachfahren aus einer Cousin-Linie von Ludwig van Beethoven, hat man herausgefunden, dass erstens mal in Beethovens unmittelbarer Familie, also Vater, Großvater, wohl ein sogenanntes Kuckuckskind-Ereignis stattgefunden hat. Das heißt, eine der Damen hat ein Kind mit einem anderen gehabt. Wahrscheinlich nicht Beethovens Vater direkt, der da von seiner Frau gehörnt wurde, sagt man so. Wahrscheinlich eher der Groß- oder Urgroßvater. Aber das war eine ganz witzige Erkenntnis aus dieser Genanalyse. Aber man hat dann auch medizinisch relevante Dinge herausgefunden, nämlich Mutationen in 3 Genen, die sehr anfällig für Lebererkrankungen machen. Also gerade für Zirrhose, für Fibrose, das ist das Stadium der Leberveränderung vor der Zirrhose. Und man hat herausfinden können, dass er eine chronische Hepatitis B hatte.
Und wie wurde das damals behandelt?
Also die Leberzirrhose konnte man gar nicht behandeln, die kann man auch heute nicht behandeln. Das ist das Endstadium der Leberveränderung. Das kann man nur symptomatisch verbessern, indem man eben diesen Bauchschnitt macht, dem Patienten gutes Essen gibt, dass er eben genug von allen Nährstoffen hat und hofft, dass die Leber das noch irgendwie verarbeiten kann. Eine Hepatitis B, damals wusste man gar nicht, dass es existiert, das weiß man auch heute noch gar nicht so lange. Eigentlich erst seit HIV aufgedeckt wurde, hat man auch in dem Zuge auch das Hepatitis B-Virus entdeckt. Auch heute noch nicht heilbare Infektionskrankheit und eigentlich ist die einzige Heilung bei diesen beiden Krankheiten heute auch noch die Lebertransplantation.
Hat eigentlich irgendein Arzt Beethoven mal gesagt, er solle weniger trinken?
Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie viel der Durchschnittsbürger zu der Zeit getrunken hat. 3 Liter kommt mir schon viel vor, also jeder von uns, der mal 3 Liter Wein getrunken hat, ich glaube, dass das kaum zu schaffen ist, wenn man das nicht jeden Tag macht. Der wird Zweifel haben, dass das damals so üblich war.
Aber Beethoven, ich meine, das muss ja auch ein bisschen was Selbstzerstörerisches gewesen sein bei ihm, oder? Ich meine, das muss man ja spüren, dass das nicht gut tut, wenn man so viel Alkohol trinkt.
Ja, dieses Selbstzerstörerische, das ist ja auch was, was ein bisschen zum Mythos des Künstlers gehört. Gerade bei Dichtern hat man das ja ganz häufig, aber bei Beethoven eben auch.
Also man kann doch davon ausgehen, dass er wahrscheinlich auch Depressionen hatte wegen der Taubheit. Vielleicht hat er darum so viel getrunken, kann das sein?
Also zur Taubheit kam es ja eigentlich durch das viele Trinken.
Aber er hatte Depressionen, das weiß man, oder?
Also ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass bei der Situation, die er hatte, eine Depression ein wahrscheinliches reaktives Ereignis ist. Mhm. Ich bin ein Komponist, ich habe Erfolg, ich bin ein toller Pianist, ich verliere mein Gehör, ich finde keine Frau, ich muss ständig umziehen, weil ich aus meinen Wohnungen rausfliege. Es gibt ein ganz interessantes Buch über Beethoven, das heißt ständig unbeweibt und unbehaust über seine Versuche, eine Frau zu finden und über die ständigen Umzüge in Wien damals. Das sind Situationen, die ihn nicht glücklich machen. Unzufrieden mit seinen Ärzten, die er als medizinisch Esel bezeichnet hat, die ihm nicht helfen konnten, aber die ihm auch heute nicht viel hätten helfen können.
Hören wir mal einen seiner Ärzte zum Thema Alkohol.
Nie gewohnt, an einen ärztlichen Rat ernstlich zu denken, fing er an, geistige Getränke zu lieben, um die abnehmende Esslust zu wecken und der Schwäche des Magens durch starken Punsch und Gefrorenes im Übermaß genossen, durch lange, ermüdende Exkursionen zu Fuße einigermaßen aufzuhelfen. Gerade diese Änderung seiner Lebensweise hatte ihn vor etwa 7 Jahren an den Rand des Grabes geführt.
Du hast auch gesagt, Michael, dass die Therapien Beethoven auch mitgetötet haben. Also nicht nur die ärztliche Behandlung war damals nicht nur einfach eine Hilfe, sondern in vielen Fällen auch wirklich echt gefährlich. Also man denke nur an den berühmten Aderlass. Fast jedes Buch, das man über Menschen liest aus dieser Zeit, wenn sie krank werden, kommt es irgendwann immer zu diesen schrecklichen Aderlässen und kurz darauf sterben sie meistens. Was war eigentlich mit diesem Aderlass? Das hat ja Beethoven auch über sich ergehen lassen müssen.
Ja, die medizinischen Optionen, die man therapeutisch hatte, waren nicht wahnsinnig toll. Man wusste von den meisten Krankheiten überhaupt nicht, wie sie entstehen. Man wusste nicht, dass es Bakterien gibt, Viren gibt. Man wusste nicht, wie die Organe eigentlich funktionieren. Und der Aderlass, das ist so schon seit der Antike eine Therapie, die man einfach gemacht hat. Heute macht man das übrigens immer noch, aber nur bei 2 bestimmten hämatologischen Erkrankungen.
Welche sind das?
Das ist Hämochromatose und Polyglobulie.
Also dann lässt man praktisch Blut abfließen, damit das restliche Blut sich dann wieder erneuern kann.
Genau, das sind Krankheiten, die Menschen haben einen zu hohen Hämoglobingehalt im Körper oder zu viel Eisen. Und dann muss man das eben ablassen, weil Metalle, Eisen, aber auch Blei, auch Kupfer, auch alle anderen Metalle werden vom Körper zwar aufgenommen, aber nicht mehr abgegeben. Eine Ausnahme da ist eben das Eisen, weil es im Hämoglobin vorkommt, im roten Blutfarbstoff. Und den kann ich eben über einen Aderlass aus dem Körper entfernen. Mhm. Deswegen macht man das bei diesen Krankheiten immer noch. Der Gedanke damals war ja nicht, dass ich möchte Hämoglobin entfernen, man wusste gar nicht, was das ist. Er hat einfach gedacht, das machen wir mal. Dann ist was gemacht. Der Patient hat das Gefühl, ein kompetenter Arzt hat sich seine Gedanken gemacht und sich mir gewidmet, vielleicht fühlt er sich besser. Und auch damals hat man schon gewusst, dass viele Krankheiten von alleine weggehen, wenn man nur geduldig genug ist. Und in der Zeit muss der Arzt halt den Patienten gut unterhalten und ihm das Gefühl geben, er sei gut betreut. Und dann endet es entweder eben mit Gesundung oder mit dem Tode.
Und Beethoven, war der ein fleißiger Ärztegeher? Ist er oft und gern gern bestimmt nicht, weil er hat ja immer ziemlich geschimpft über seine Ärzte, aber ist er oft zum Arzt gegangen?
Also da er seine Ärzte als medizinische Esel bezeichnet hat, denke ich nicht, dass er da so ein fleißiger Arztgänger war. Am Ende, als es halt wirklich nicht mehr ging, gerade diese letzte Reise da, wo er dann in einem Dorfgasthaus unterkam und sich eine Lungenentzündung zugezogen hat, da war es natürlich klar, dass er jemanden braucht. Allerdings hatte der Arzt damals auch keine therapeutischen Optionen für die Lungenentzündung. Da musste er eben hoffen, dass er es überlebt und danach eben der Bauchstich, dass das Wasser weggeht. Das ist schon ein Zusammentreffen von sehr vielen ungünstigen medizinischen Konditionen.
Ja, das ist ziemlich genau geschildert. Also er ist da auf einen Milchwagen vom Lande nach Wien zurückgefahren, mitten im Winter. Und da hat er sich eben furchtbar erkältet, diese Lungenentzündung sich geholt. Dann kam es zu diesem Bauchstich und da haben wir sogar auch noch ein Zitat darüber da.
Doch rückte die Krankheit mit Riesenschritten vorwärts. Schon in der 3. Woche stellten sich nächtliche Erstickungszufälle ein. Das enorme Volumen der Wasseransammlung forderte schnelle Hilfe und ich fand mich bemüßigt, den Bauchstich vorzuschlagen, um dadurch der plötzlichen Berstungsgefahr vorzubeugen. Nach ein paar Augenblicken ernsten Nachsinnens willigte Beethoven in die Operation ein. Umso mehr, da der zur ärztlichen Beratschlagung erbetene Ritter von Staudenheim dasselbe Mittel als unerlässlich dringend empfahl. Der Primarwundarzt des Allgemeinen Krankenhauses, Magister der Chirurgie Herr Seibert, machte den Bauchstich mit der ihm gewöhnlichen Kunstfertigkeit, sodass Beethoven beim Erblicken des Wasserstromes mit einem freudigen Gefühle ausrief, der Operateur komme ihm wie Moses vor, der mit seinem Stabe auf den Felsen schlug und demselben Wasser entlockte. Die Erleichterung trat bald ein. Die Flüssigkeit betrug 25 Pfund, doch der Nachfluss gewiss 5-mal so viel.
Also Beethoven hatte bis zuletzt ganz offensichtlich auch ein bisschen Humor, aber ja, das war schon sehr viel, oder? Sehr viel Flüssigkeit.
Das ist wahnsinnig viel. Also es sind ja 12 Liter. Und dann noch 5-mal so viel, was nachgeflossen sei. Die Wunde wurde wohl offen gelassen, damit es nachfließen kann. Aber das ist schon eine unglaubliche Menge.
Aber er hatte, glaube ich, einen ganzen Stab von Ärzten um sich. Es hört sich so an, als sei da wirklich eine richtige Crème de la Crème damit beschäftigt gewesen, ihn da irgendwie zu retten, oder?
Ja, Beethoven war berühmt. Beethoven war einer der Superstars seiner Zeit und einer der Superstars in Wien. Es ist schon relativ klar, dass da sich auch die berühmten Ärzte beworben haben, dass sie ihn behandeln dürfen, weil es auch für sie gut war. Und natürlich für Beethoven auch.
Wie hätte man ihn denn retten können? Was würde man heute tun? Es gäbe gar nicht große Möglichkeiten wahrscheinlich, oder?
Ja, die Hepatitis B-Infektion, die kann man auch heute noch nicht heilen. Es gibt keine Medikamente, die das Virus praktisch besiegen oder eliminieren kann. Es gibt aber Therapien, die die Virusaktivität ganz stark reduzieren können. Die Zirrhose, die einerseits durch die Hepatitis, andererseits aber auch durch den Alkohol eingetreten ist, die kann man nicht behandeln. Das ist eine Vernarbung der Leber und eine Narbe. Jeder weiß, dass wenn man eine Narbe an der Haut hat, die geht nicht mehr weg. Aber die gesamte Veränderung der Leber von der gesunden Leber über die Fettleber, über die Leberfibrose bis zur Zirrhose kann man aufhalten und alles ist reversibel, eben bis dieses letzte Stadium der Zirrhose erreicht ist. Die ist irreversibel. Alles davor könnte man noch wieder gut machen, durch guten Lebenswandel letzten Endes, durch das Weglassen aller dieser Dinge, die das ausgelöst haben. Jetzt Hepatitis B konnte er nicht weglassen, Alkohol hätte er weglassen können. Man hat damals keinen Ultraschall gehabt, keine Leberelastographie machen können, kein MRT machen können. Also man hat das gar nicht gesehen.
Also Beethoven hätte heute bessere Chancen gehabt, zumindest, dass es erkannt wird, was er hat. Ob es dann behandelt hätte werden können, ist noch eine andere Frage.
Ja, wenn er weiter getrunken hätte trotzdem, dann wäre das wahrscheinlich ähnlich ausgegangen. Man hätte den Bleizucker vielleicht weglassen können. Wenn er heutige medizinische Therapieoptionen angeboten bekommen hätte und die umgesetzt hätte, kann man eigentlich davon ausgehen, dass er sehr viel länger gelebt hätte.
Ja, wäre wunderbar, wenn man Beethoven richtig hätte behandeln können. Da wären wohl noch mehr solcher Werke entstanden wie seine Cavatina, ein echtes Vermächtnis. Also Michael, Leberzirrhose wegen, wie es so schön heißt, übermächtigem Alkoholkonsum, das war eine der maßgeblichen Krankheiten Beethovens. Hat er eigentlich Schmerzen? Diese Leberzirrhose, spürt man das eigentlich?
Leberzirrhose ist völlig schmerzfrei. Und auch das Leberversagen ist was, was völlig schmerzfrei eintritt. Irgendwann kann, die Leber ist ja ein Organ, was Gifte spaltet in ungiftige Moleküle und die dann ausscheidet, entweder über den Stuhl oder über den Urin. Aber wenn die eben nicht mehr funktioniert, dieser Entgiftungsvorgang, dann sammeln sich diese giftigen oder neurotoxischen Substanzen an und führen dann langsam zur Eintrübung. Und das merkt man in aller Regel nicht so sehr. Man kann Anzeichen von so Verwirrung an sich selbst merken, aber wenn die eintreten, dann ist der Prozess schon sehr weit fortgeschritten. Heute würde man da in diesem Fall eine proteinarme Ernährung empfehlen, weil eben Proteine werden abgebaut in der Leber in einzelne Aminosäuren. Die Aminosäuren, die bekommen eine Ammoniakgruppe abgespalten und der wird eben zu Harnstoff in der Leber, man sagt konjugiert. Zwei Ammoniakmoleküle werden zu einem Harnstoffmolekül und das ist ungiftig und kann über die Niere ausgeschieden werden. Aber wenn das eben nicht mehr funktioniert, weil die Leber nicht mehr funktioniert, dann habe ich den freien Ammoniak im Blut und der ist eben neurotoxisch und führt eben zu dieser Eintrübung. Und wenn ich jetzt weniger Protein esse, habe ich auch weniger Ammoniak im Blut, weil eben weniger aufgenommen wurde. Und dann habe ich weniger von dieser Eintrübung. Aber das war damals alles nicht bekannt.
Also wenn man ein Fazit versucht, kann man sagen, Beethoven hat sein ganzes Leben über schrecklich gelitten oder zumindest, sagen wir mal, die zweite Hälfte seines Lebens. Aber vielleicht verdanken wir dem ja auch einen Teil seiner großartigen Musik?
Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass wenn ich Bauchkoliken habe, dann schönes Musik schreiben kann. Aber wenn ich Bauchkoliken habe und dann Momente ohne Kolik, die kommen mir dann vielleicht vor wie ein Lichtstrahl vom Himmel und dann vielleicht kann diese wundervolle Musik noch viel besser entstehen. Bauchkoliken kommen übrigens auch von dem Blei. Blei macht Bleikoliken. Das ist auch heute, wenn jemand eine Bleivergiftung bekommt, heute meist eine Berufskrankheit, die kriegen auch Bauchschmerzen. Und letzten Endes ist er dann ja gestorben an einer allgemeinen Schwächung durch diese Lungenentzündung auf dem Boden einer Leberzirrhose mit terminalem Leberversagen bei alkoholisch-toxischer Schädigung und Hepatitis B.
Und da hat er auch schon dann keine Musik mehr geschrieben, ganz zuletzt.
Ganz zuletzt nicht mehr.